Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ja, danke an die Band. Ich finde, ihr wart stark. Micha, du hast mir jetzt schon einen Teil meiner Predigt genommen. So. Finde ich gut, weil dann hat man das Gefühl, es ist so ein Guss. Dieses Vertrauen, das war das Ding. Das habe ich dann später auch nochmal, weil es meines Erachtens nicht anders geht, zu glauben, es hat mit Vertrauen zu tun. Es hat weniger mit Verstehen zu tun und meistens wollen wir verstehen. Ich will auch verstehen und einiges verstehe ich auch, aber vieles verstehe ich auch nicht. Und dieses, ich hatte, glaube ich, ist es jetzt im Januar von einem Jahr gewesen, wo ich mal gedacht habe, ich will mich nicht so sehr ums Verstehen kümmern, sondern mehr und mehr ums Vertrauen kümmern. Das ersetzt das Verstehen und führt in diese Beziehung zu Gott, um die es auch in dieser Predigtserie geht. Ich bin Marika. Seit vielen Jahren in der Gemeinde, fast von Anfang an. Ich habe heute früh schon gedacht, ich mache den Fehler, jetzt hätte ich ihn fast gemacht, 45 Jahre alt. Mitten im Leben und auch irgendwie mitten im Leben ein bisschen erschüttert und trotzdem total festhaltend und tief glaubend an diesen Gott, nach dem wir hier fragen in dieser Predigtserie. Genau, dazu sage ich aber später noch ein bisschen was. Ich habe zwei Teile in der Predigt. Der eine Teil wird ein bisschen biblisch sein. Das heißt, wir gehen ins Wort und schauen, was sagt denn Gott über sich selber. Der versucht, das Ganze ein bisschen theologisch zu beantworten. Die Frage, warum glaubst du noch an Gott? Hurra, wir glauben noch. Der zweite Teil wird mit meinem Leben zu tun haben. Kann ich schon klicken eigentlich? Das sagt man macht es selber und dann kennt man sich nicht aus. Da. Genau. Hurra, wir glauben noch. Ihr werdet einige Bilder von mir sehen. Ich habe eigentlich nur Bilder von mir dabei, weil es auch mit der Predigt zu tun hat. Das Ding ist, ich kann nicht sagen, wie es ist. Ich kann nicht sagen, wie Gott ist. Ich kann nicht sagen, wie man glaubt. Wie man zu glauben hat, wie das Wort zu verstehen ist. Aber wir können uns dem annähern. Und was ich nur tun kann, ist sagen, so lese ich das in der Bibel, so verstehe ich das, so gestalte ich mein Leben und so habe ich Gott erfahren. Und ich kann Menschen jederzeit dazu einladen, diese Erfahrung auch zu machen. Aber ich kann nicht sagen, so ist es. Denn Gott ist und bleibt ein Stück, bei aller Offenbarung, die er uns geschenkt hat, ein Mysterium. Da muss ich dann doch sehr katholisch werden. Ich dachte, was ist denn das für eine Frage hier? Hurra, wir glauben noch. Warum glaubst du noch an Gott? Das war die Predigtreihe, um die es ging. Und Christoph hat mich, ich weiß gar nicht, im Januar oder so gefragt, ob ich da predigen würde. Und ich dachte, immer diese Kardinalfragen. Also es ist die existenzielle Frage, es ist die Kardinalfrage, warum glaubt man an Gott? Und ich mag diese Kardinalfragen eigentlich nicht so sehr. Da kann man alles und nichts sagen. Es umfasst auch alles und nichts. Und die Frage nach dem Sinn des Lebens und all diese Dinge, die dann da nicht mehr weit sind, machen einen doch eher... Weiß ich nicht, ob man da zu einer Antwort kommt. Sagen wir es einfach mal so. Ich mag sie nicht, diese Kardinalfragen. Und trotzdem müssen wir uns denen natürlich stellen und wir stellen uns denen auch im Alltag immer wieder. Das ist gar keine Frage eigentlich. Warum mag ich denn diese Frage nicht, habe ich mir gedacht. Vielleicht mag ich die Frage nicht, weil ich sie nicht beantworten kann, weil bei Gott so viel offen bleibt, weil so viel Leid passiert und ich so viele Leute kenne, die sagen, wozu soll ich an diesen Gott glauben? Der ist eh nicht da, der hilft mir nicht. Da passieren Dinge, die ich nicht verstehe, da passieren schreckliche Dinge. Was würde mir Gott da nützen? Oder mag ich die Frage nicht, weil da steht, hurra, wir glauben noch? Also ich kann, irgendwie kann ich sagen, hurra, ich glaube noch. Ich glaube mehr denn je. Durch große Krisen der letzten 2,5 Jahre hindurch. Aber hurra, wäre kein Wort, was ich dafür wählen würde, um das Ganze zu beschreiben. Es gibt wirklich viel Leid, Schmerz, Sehnsucht, Fragen, offen gebliebene Fragen. Ich arbeite therapeutisch, ich habe Klienten, bin christliche Psychologin. ich kenne die Fragen des Lebens. Ich kenne meine eigenen Fragen und ich kenne die Fragen derer, die zu mir kommen natürlich. Ich versuche sie auf dem Weg zu begleiten, aber wir werden nicht immer Antworten finden auf die Fragen, die sie mitbringen, die Krisen, die sie mitbringen. Es ist also die Frage, wie soll man denn das irgendwie beantworten? Und ich habe natürlich seit Januar, seit ich weiß, dass ich da predigen werde, gehe ich mit dieser Frage einfach schwanger. Es ist immer gut bei so Kardinalfragen, wenn man die auf jeden Fall nicht sofort beantworten muss. Wenn man da Zeit hat, um sich das durch den Kopf gehen zu lassen. Der Versuch von heute sind also zwei Perspektiven. Die eine aus dem Wort heraus. Der Christoph hat letzte Woche zwei Begriffe genannt, die mich doch beeindruckt haben. Faszination und Heimat waren zwei Begriffe, die für ihn die Geschichte mit Gott ausgemacht hat. Er hat ja gesagt, was ist, wenn das einfach eine faszinierende Geschichte ist? Dachte ich zuerst, das ist mir ein bisschen wenig, eine faszinierende Geschichte, da würde ich nicht mein Leben drauf einstellen. Aber so wie er es gemacht hat, könnt ihr gerne anhören im Internet, hat er es gut gemacht und für mich ist es dann doch tief angekommen. Dieser Begriff Heimat, den verbinde ich sehr mit Gott. Ich bin jemand, den ich als, also ist jetzt nicht tragisch, muss jetzt keiner Dramatik empfinden, aber ich bin schon jemand, der heimatlos ist. Also ich bin geboren in Amberg, dann war ich 2 Jahre in München, dann war ich 7 Jahre in Hammelburg, dann war ich wieder ein paar Jahre in München, dann war ich in Würzburg und so geht es immer rum. Und wenn dann so Klassentreffen sind und Abiturstreffen oder so, dann bin ich meistens nicht eingeladen, weil ich überall immer zu kurz war. Ich bin da nicht auf dem Plan und ich bin vom Typ her schon jemand, der sehr stetig ist. Ich glaube, ich hätte das, mir wäre das nicht langweilig geworden, wenn ich jetzt von klein auf irgendwo gewesen wäre und hätte wurzeln können. So musste ich immer wieder von vorne anfangen, mich immer wieder behaupten, immer wieder nach Freunden suchen, immer wieder sagen, wer ich bin, immer wieder starten. Von daher merke ich schon, Gott ist etwas für mich, was mir Heimat gibt. Wenn es schwierig wird, wenn ich dieses Gefühl habe, wo gehöre ich eigentlich hin, empfinde ich, wenn ich zu Gott komme, tiefen, tiefen Frieden. Und das ist Heimat. Da ankommen, weil ich weiß, Gott weiß, wer ich bin und ich weiß auch so langsam, wer er ist. Das ist für mich Heimat. Da fühle ich mich zu Hause. Da kann ich barfuß laufen oder was auch immer. So Heimat bedeuten kann. Ein Zuhause haben, ein Nest haben. Der zweite Teil wird aus meinem Leben ein bisschen erzählen. Ich werde ein Event rausgreifen, die Sache der letzten 2,5 Jahre, weswegen ich auch die Verzierung hier noch dabei habe. 2 rote Krücken, die haben sich mal rentiert. Die benutze ich nämlich jetzt schon 2,5 Jahre, einmal 14 Monate und jetzt nochmal schon 4 Monate. Sind noch ein paar Hilfsmittel dazugekommen, aber ist auf jeden Fall was, was mich sehr geprägt hat. Ich werde sie trotzdem, wenn ich sie nicht mehr brauche, ich hoffe, ab Mitte des Jahres ist es rum, werde ich sie trotzdem nicht an die Wand hängen. Ja, so viel zur Einleitung. Starten möchte ich mal mit dem Wort. Wie gesagt, es ist mir wichtig, dass ihr versteht, dass ich nicht sagen kann, wie es ist, aber ich kann sagen, wie ich es erfahren habe. Und darum geht es. Ich kann sagen von mir, die Liebe Gottes hat mich ergriffen. Und Gott sei Dank kann ich das mit totaler Gewissheit sagen. Die Liebe eines Vaters im Himmel, so wie wir die Geschichte kennen, vom lieben Gott, der da oben sitzt, mit oder ohne weißem Bart, keine Ahnung. Diese Liebe von diesem Vater, der immer Ja zu mir sagt, diese Liebe hat mich ergriffen und diese Liebe birgt mich mehr und mehr. Da komme ich zur Ruhe, da kann ich sein. Und es ist eine Liebe, von der ich inzwischen weiß, sie ist unumstößlich. Anfangs gab es immer wieder Zweifel, wo ich gedacht habe, ja, wie soll er mich denn? Und ne, mit all dem, was man mitbringt, jeder hat seine Ecken und Kanten, ich auch. Von daher war ich oft unsicher, weil wir das kennen, wenn ich mit meinen Kanten an jemand anders anstoße, dann ist es mal schnell vorbei mit der Liebe oder zumindest wie die Wolke vor der Sonne ist das Ganze eingefroren. Mittlerweile kann ich sagen, ich weiß es. Ich habe mitgekriegt in letzter Zeit, mich auf eine Prüfung vorbereitet, da kam immer mal die Ermutigung von einer Person, du weißt, Gott liebt dich. Und ich dachte, ja, das war jetzt nicht die Ermutigung, die mich so ergriffen hat, weil das kann ich sagen, das ist nicht mehr mein Problem. Und das ist ja ein Prozess, ein Weg, den ich gegangen bin, den ich nicht mehr missen möchte. Ich wüsste gar nicht, wie ich ohne ihn leben sollte. Also die Frage ist nicht, warum glaubst du noch an Gott, sondern für mich ist die Frage, warum denn nicht? Und ich sage das aus einer Tiefe heraus, glaube ich, nicht einfach nur am grünen Tisch sitzend, nicht zurückblickend auf 45 Jahre, die einfach super gelaufen sind, sondern wie in jedem Leben über Höhen und Tiefe gegangen. Zwei Verse, die mich da besonders halten, mit denen ich meine Erfahrung gemacht habe. Der eine Vers stand ganz am Anfang, da werde ich nicht so viel dazu sagen. Gott wird das geknickte Rohr nicht brechen und den glimmenden Docht nicht löschen. War etwas, was mich erwischt hat, wo ich gedacht habe, ich glimm doch nur noch, wahrscheinlich macht's gleich Knacks. War wie so ein, man sagt, es war wie ein Rema-Wort. Das ist ein Wort, das nicht nur in Form von Buchstaben oder Literatur auf einen kommt, sondern wirklich so ins Herz hineintrifft. So war das für mich damals aus Jesaja. Der klimmende Docht und das geknickte Rohr. Schon eine ganze Weile her, manchmal denke ich immer noch, es klimmt, aber es geht auch nicht aus. Der zweite Vers, um den möchte ich mich jetzt ein bisschen drehen, weil warum ist es denn so schwierig, vielleicht an Gott zu glauben? Wir haben so viele Bilder, so viele Gottesbilder in uns, ja. Ich brauche diesen Gott nicht. Ich weiß schon, wie der ist. Wir wissen oft zu viel. Das ist so eine Alltagskrankheit leider auch, dass wir sagen, muss mir gar nichts erzählen, ich weiß Bescheid, ja, ich höre gar nicht mehr zu. Männer sind so, Frauen sind so, und Gott weiß ich ganz genau, wie der ist. Und da ist er sowieso nicht. Den kann ich nicht brauchen. Der greift nicht ein, der bewahrt mein Leben nicht, da passieren Dinge. Ich kann ohne ihn genauso gut leben. Und was danach ist, weiß eh keiner, von daher. Also die Argumente, warum Leute nicht an Gott glauben, sind vielfältig. Und die meisten Argumente kann ich verstehen. Da müssen wir gar nicht um den heißen Brei rumreden. Das ist, vieles ist verständlich. Vieles ist verständlich von dem, wenn Menschen sagen, ich verstehe Gott da nicht und er ist mir zu fern. Er hat nicht eingegriffen, er hat nicht geholfen, er hat nicht getragen, er hat nicht geleitet, nicht geführt. Er ist für mich weit weg, eine Hülse. Ich empfinde da keine Geborgenheit. Ich verstehe das. Ging mir auch so. Heute ist es anders und ich bin sehr, sehr dankbar darüber. Es geht um die erste Selbstoffenbarung Gottes. Wenn wir da ins Alte Testament schauen, Mose kriegt einen Auftrag, so mittendrin, mitten in seinem Alltag, er ist gerade beim Schafehüten und er kriegt den großen Auftrag, das Volk aus Ägypten wegzuführen. Genau so erwischt uns Gott ja oft, mitten im Alltag passiert irgendwas und wir denken, ha, das könnte vielleicht mit Gott zu tun haben und die Frage ist dann, wie hat es denn mit uns zu tun? Bringen wir das überhaupt mit ihm in Verbindung? Können wir das einordnen? Wenn man sich jetzt die Situation mal so vorstellt, ich lese mal ganz kurz aus dem Exodus, also 2. Mose 3 ab Vers 6. Wie gesagt, Mose begegnet Gott am Berg Horeb. Der brennende Dornbusch hat jeder vielleicht mal im Religionsunterricht gemalt früher, also ich zumindest mal. Brennender Dornbusch, Mose und der Heilige. Gott offenbart sich. Dann sprach er, Mose steht ihm jetzt gegenüber, diesem brennenden Dornbusch. Gott zeigt sich nicht, das Mysterium, das ein Stück bleibt. Er soll die Schuhe ausziehen, das wird ihm noch gesagt, das tut er. Und dann sagt er, was ist denn hier los, wer ist denn das überhaupt? Und dann heißt es ab Vers 6, dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinauszuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hevititer und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Söhne Israels ist vor mich gekommen und ich habe auch die Bedrängnis gesehen, mit der die Ägypter sich quälen. Nun aber geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israels, aus diesem Ägypten herausführst. Mose aber antwortete, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne Israels aus Ägypten herausführen sollte? Da sprach er, ich werde ja mit dir sein. Und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe, wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werde dir an diesem Berg Gott dienen. Mose aber antwortete, Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israels komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen, was ist sein Name, was soll ich denn zu ihnen sagen? Also Mose denkt, ist ja mal ein Großauftrag hier, ja. Wir haben die totale Unterdrückung und ich soll jetzt dieses Volk, Schafhirte, ja, ich soll dieses Volk da rausführen, da muss ich schon irgendwie eine gute Botschaft haben und ich muss vor allem wissen, mit wem ich da geredet habe. Ich muss das denen sagen können, sonst sagen die, du kannst viel erzählen. Da sprach Gott zu Mose, ich bin der ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Ja, ich lese mal nicht weiter an der Stelle, weil das ist letztendlich der Vers, um den es für mich geht. Mose denkt sich, oh Gott, wie soll ich denn, was soll ich denn, ja, also. Und dann fragt er diesen Gott, wenn wir uns das vorstellen, so eine Alltagssituation, wer bist du denn überhaupt, ja, Großauftrag, und dann sagt das Gegenüber vielleicht einfach, ich bin der ich bin. Bisschen wenig. Gut, jetzt könnte man vielleicht, ich habe dann so gedacht, das ist so eine typische Männerantwort, oder? Wie was auf der Arbeit hat, passt. Fertig. Danke fürs Gespräch auch. Wer bist du denn? Was soll ich denen sagen? Ich bin der ich bin. Ja. Vielleicht dachte ich, eine zutiefst männliche Aussage. Vielleicht aber auch eine zutiefst weibliche Aussage. Ich bin der ich bin, das hat mit dem Sein zu tun. Und das ist etwas, was uns Frauen auch irgendwie sehr wichtig ist. Wir wollen sein dürfen in unserer ganzen Dimension, wie wir sind. Es hat also für mich durchaus beide Perspektiven, diese kurze, knappe Aussage, aber doch auch dieser Zuspruch in dem Sein. Gott spricht hier nicht von dem, was er alles tut oder tun könnte. Ich bin der dich heilt, ich bin der dich trägt, ich bin der dich versorgt, und was wir alles für Wünsche haben an diesen allsorgenden Gott. Er sagt nur, ich bin der ich bin. Wenn Gott sagt, ich bin der ich bin, wenn wir von der Ebenbildlichkeit ausgehen, am Anfang der Schöpfungsgeschichte, dann kann auch ich sein, wer ich bin. Ich bin die, die ich bin. Und in diesem Gegenüber, ihr merkt schon, für mich geht es um Beziehung im Glauben. Für mich geht es überhaupt nicht um Regeln. Für mich geht es um Beziehung, das ist das Zentrale. Und wenn sich zwei Menschen gegenüberstehen und sagen, ich bin der ich bin und du darfst sein, die du bist, dann sind wir in der Liebe, dann sind wir in der stärksten Beziehung, in dem, was wir uns alle wünschen. Er spricht mich an, wenn Gott sagt, du darfst sein, Marika. Ich finde das wichtig. Vielleicht müssen wir da auch mal prüfen, was wir für Gottes Bilder haben. Also ich bin auch ein Stück so groß geworden und ihr seid wahrscheinlich auch alle so ein Stück so groß geworden, was man denn alles tut und was man nicht tut als Christ. Und ach, ja, und so entstehen Gottesbilder. Und es liegt eine Chance darin, dieses Gottesbild einmal zu hinterfragen und zu sagen, glaube ich dem, was andere sagen? Glaube ich den ersten Erfahrungen, die ich scheinbar gemacht habe? Oder schaue ich nochmal dahinter? Mache ich mich nochmal auf den Weg, diesen Gott kennenzulernen? Bin ich nochmal bereit, so wie der Micha gesagt hat, Vertrauen zu investieren? Auch wenn nicht alles klappt, das ist ja kein Wunschomat. Es ist nicht so wie beim Zigarettenautomat, 5 Euro rein oder was auch immer sie kosten. Und unten kommt die Marlboro raus. Es ist eine Beziehung, eine lebendige Beziehung mit allen Höhen und Tiefen. Das ist das, was dahinter steckt. Dieses Ich bin, der ich bin, ist so eine Übersetzungsgeschichte. Das entspricht mehr so dem Lateinischen und der griechischen Philosophie. So wurde das dann, man sagt, übertragen eher, wenn man jetzt in den Urtext reinschaut, was im Alten Testament wirklich stand. Und dann muss man diese Sprachphilosophie ein bisschen mit anschauen. Dann steckt da sehr viel mehr drin. Ich habe hier fünf Faktoren mitgebracht, die da drin stecken, was nicht mit dieser verkürzten Übersetzung zu tun hat. Nummer eins, ich werde sein, der ich sein werde, der Unfassbare. Das ist so ein bisschen das Mysterium noch, weil es sagt ja eigentlich nicht viel aus. Okay, ich werde sein, der ich sein werde. Es ist keine existenzielle Frage. Es ist keine Frage, ob Gott existiert. Das ist an dieser Stelle nicht gemeint. Wir lesen später, ich glaube, im Jakobus steht, dass sogar die Teufel wissen, dass Gott existiert. Also es geht hier nicht um die Beantwortung einer Frage, existiert Gott überhaupt, sondern an dieser Stelle geht es wirklich darum, wer er denn ist in seinem tiefsten Sein, in seiner Art, in seinem Charakter. Ich werde sein, der ich sein werde, der Unfassbare. Akzeptieren wir das auch ein wenig oder ist das schon der Punkt, wo wir aussteigen? Ja, also wenn ich nicht hundertprozentig weiß, wer er ist, dann, keine Ahnung, gehe ich schon 3 Schritte rückwärts. Spannende Frage, müssen wir immer alles verstehen? Müssen wir alles wissen von Gott? Er sagt später auch mal, Jesaja 55, dass seine Gedanken und seine Wege höher sind als unsere. Er steht nicht auf gleicher Stufe mit uns. Auch wenn wir Ebenbild sind. Akzeptieren wir das? Ist das in Ordnung? Oder knackst das gleich alles an? Das zweite, ich werde da sein, der ich da sein werde, der Gegenwärtige. Das ist es, wenn man eine neue Kurzfassung finden will, das ist es eigentlich, was man dann aus dem Text herauslesen kann. Ich bin der, ich bin da. Ich bin da für dich. Daran schließt sich auch gleich das dritte, das vierte und das fünfte an. Ich werde für euch da sein, der Beständige. Ich bin da bei euch, der Gott der Zukunft immer. Matthäus 28, bis ans Ende der Tage. Und er ist auch Gott der Hörende. Gott hört uns immer. Ich glaube, es gibt Situationen, da schreien wir verzweifelt, warum hörst du mich denn nicht? Weil wir mit der Antwort oder dem Antworthandeln Gottes nicht einverstanden sind. Aber es gibt vielleicht auch Situationen, da wollen wir gar nicht, dass er uns hört, da ist es uns unangenehm. So ist es ja oft, diese Spannung. Wieso ist Gott nicht da? Wieso greift er hier nicht ein? Wieso rettet er nicht meine Ehe? Wieso ist meine Gesundheit so angeschlagen? Wieso sterben Kinder? Wieso gibt es so viel Hungersnot? Wieso, wieso, wieso? Manche Dinge, nicht alle, aber manche Dinge sind einfach auch Konsequenz unseres Handelns. Gott lässt uns unsere Freiheit. Ich sage immer, dass Gott uns unsere Freiheit lässt, mit ihm zu leben oder nicht, ist unsere größte Chance und sein größtes Risiko. Eine ganz starke Qualität von Liebe, Freiheit, den anderen freilassen. Er zwingt uns nicht, wir sind nicht die Marionetten. Manchmal, wenn es schwer wird und wir nicht wissen, geht's rechts weiter, geht's links weiter, wie soll ich mich entscheiden, wie soll ich meine Gedanken, meine Gefühle in den Griff kriegen, dann würden wir uns wünschen, er sagt, pst, cut, so, rechts und nichts anders. Dann hören wir das vielleicht nicht oder wir kriegen es nicht mit oder er sagt es auch gar nicht, weil er sagt, du hast die Verantwortung. Ich traue dir das zu, dass du dich entscheidest mit allem, was du hast. Mit deinem Verstand, mit deinen Gefühlen, mit allem, was du hast. Und da gefällt uns diese Freiheit nicht. Da wären wir vielleicht gern Marionette. Da soll er die Verantwortung übernehmen. Aber er sagt aus tiefstem Herzen mit seinem Risiko, es ist deine Verantwortung. Marika, wie du dich entscheidest, ist deine Verantwortung. Was du tust, die Wege, die du gehst, es ist deine Entscheidung. Manchmal ist es so, dass er die Notbremse zieht. Aber nicht immer. Und wenn es dann irgendwie schwierig wird, dann ist es nicht einfach, dass er nicht da ist, sondern vielleicht ist es einfach die Konsequenz meines Handelns. Und das dürfen wir nicht verwechseln, da brauchen wir Gott nicht anklagen. Es gibt andere Situationen, die sind keine Konsequenzen aus unserem Handeln, die haben nichts damit zu tun. Die sind einfach sauschwer. Keine Ahnung, warum die Dinge passieren. Ich weiß nur, dass wir in einer Welt leben, in der einfach noch nicht alles gut ist. Christen glauben, dass sie am Ende bei Jesus sein werden. Sie nennen das das Paradies. Da wird alles gut sein. Ich glaube das auch. Aber solange wir auf Erden leben, ihr kennt diese Geschichte am Anfang, Apfel, Eva, der Mann, die Verantwortung, da geht's schon los. Da sind wir noch. Das ist das Stadium, was wir jetzt noch haben. Ich werde da sein, der ich da sein werde, gegenwärtig, immer. Ich werde für euch da sein, das ist der Beständige, alle Tage bis ans Ende der Welt, hat es vorhin schon gesagt, Matthäus 28, die Zusage von Jesus, bevor er noch gegangen ist. Ich bin da bei euch, Gott der Zukunft. Johannes drückt das in der Offenbarung so aus, der da war, der da ist und der da kommt. Und Gott der Hörende, der Gott, der mich hört. Er hört mich immer, es ist unabhängig davon, wie ich seine Antwort oder sein Handeln erwarte. Braucht es alles Mut, das zu glauben? Ich finde schon. Ich finde es nicht leicht. Und ich habe es mir auch ein Stück erarbeitet. Klar gibt es irgendwann einen Startpunkt. Irgendwann ist man in der Krise. Viele Leute fangen so an, intensiv an Gott zu glauben. Sie sind in der Krise und jetzt kommt die Frage, wo ist er denn? So war es bei mir auch. Und damit war noch längst nicht alles gut. Und ist auch nicht alles gut. Es ist ein Weg. aber den gehe ich mit diesem Vater, mit Jesus, der gekommen ist. Übrigens auch ein sehr, sehr starker Gedanke, dachte ich heute früh nochmal. Gott ist Mensch geworden, das ist das, was wir Weihnachten nennen. Er hat seinen Sohn geschickt in Menschengestalt, von dem es in der Bibel heißt, er hat alles erlebt, was wir auch erleben, er kennt alles. Einsamkeit, Schmerz, Leid, Spott. All diese Dinge kennt Jesus, es ist ihm vertraut. Ja, es braucht Mut, es gibt Enttäuschungen, aber es ist wert, ihn kennenzulernen. Warum ich an diesen Sachen festhalten kann, sage ich euch im zweiten Teil. Dazwischen haben wir jetzt einen Clip, den schauen wir uns mal an. Ja, fand ich faszinierend, eine junge Frau, die loslegt über das hätte, wenn, könnten. Und mich hat das sehr mit meinem Glauben in Verbindung gebracht. Wir können mit Jesus in dieser Freiheit einfach loslegen. Für mich ist immer eins total, kommt mir total nah bei Jesus. Jenseits von richtig und falsch gibt es einen Ort, dort treffen wir uns. Ich treffe dort Jesus. Wenn ich Fehler gemacht habe, und das passiert immer, immer wieder, auch Fehler, wo ich dachte, die habe ich jetzt endlich, die mache ich nicht mehr, dann passieren sie wieder und dann gibt es Stress, dann gibt es Auseinandersetzung. Verlorene Zeit, Streit ist oft verlorene Zeit, es sei denn, es kommt was Gutes dabei raus. Und ich weiß immer, bei Jesus kann ich ankommen, der richtet mich wieder auf. Ich habe am Wochenende so einen Spruch gelesen, hinfallen, Krone richten, aufstehen, weitergehen. Ja, aber das fällt uns nicht so leicht, wenn es echt heftig war. Aber bei Jesus komme ich dann zur Ruhe und dann kann ich auch wieder losgehen und sagen, ich bin jetzt nicht die Allerschlechteste. Es gibt schon auch noch positive Eigenschaften und dann gehe ich einfach wieder los. Ich möchte es nicht verpassen, denke ich. Ich möchte es nicht verpassen, mit Leuten zu leben, auch Fehler zu machen, Geschichte zu schreiben, Geschichten zu teilen, wenn ich alt bin, noch älter als jetzt. Ich möchte es nicht verpassen. Ich möchte in dieser Freiheit, die Gott mir da immer wieder gibt, die Gott uns allen gibt, möchte ich losgehen und das Leben genießen. Ich bin die, die ich bin und darf auch niemand anders sein. Gott hat dich so gedacht, wie du eben bist und mach nicht den Fehler, versuch jemand anders zu werden. Das war nicht in seinem Plan. Ich kürze das jetzt mal ab mit den Spuren im Sand, weil wir schon ein bisschen fortgeschrittene Zeit haben. Das war das, warum ich diesen Überschlag geschafft habe. Ich war auch in einer schwierigen Situation, ist jetzt 20 Jahre her, und dachte, ja, wenn es diesen Gott irgendwo gibt, dann muss er jetzt was tun. Das war eine ätzende Situation und ich dachte, jetzt oder nie. Und dann hat mir jemand dieses Plakat gebracht, vielleicht kennt ihr das, also das sind jetzt meine alten Schuhe, soll auf die Spuren im Sand hinweisen, wahrscheinlich kennt ihr das. Es ist, normalerweise ist das so ein Strandbild, wo man eine Spur im Sand verlaufen sieht, eine Barfußspur, und der Schreiber dieser kurzen Story hier sagt, wo bist du eigentlich? Irgendwie hast du doch die ganze Zeit, warst du immer da. Es waren immer zwei Spuren im Sand. Und jetzt, wo es wirklich so stressig geworden ist, jetzt sehe ich nur noch die eine. Und dann kommt dieses Bild, das wir so kennen, diese Enttäuschung, Gott ist ja eh nicht da. Und so war ich auch drauf. Und plötzlich kam dieser Perspektivwechsel, weil es heißt dann, besorgt fragte ich den Herrn, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Ihr kennt es, ich stolper immer wieder drüber, es ist einfach so ein Perspektivwechsel. Wir denken, wir wissen doch, was eine Spur bedeutet. Klar, ich bin allein, ich bin im Stich gelassen. Nee, in dem Fall nicht. Jesus hat mich getragen. Ich habe das damals nicht gleich begriffen, aber ich habe das im Nachhinein begriffen. Das war der Anfang von dem, dass ich sagen konnte, ich vertraue Gott. Warum ich das alles glaube? Es gibt viele Fragen im Glauben, die sind einfach offen und die werden auch offen bleiben. Aber das, was ich weiß, was ich verstanden habe, wo Vertrauen belohnt gewesen ist, wo ich die Beziehung mit Gott spüre, das ist viel stärker als das viele, was ich nicht verstehe. Und da möchte ich Mut machen, sich auf den Weg zu machen. Es ist diese Beziehung, es ist nicht diese Theologie drumherum, es ist nicht die Religion. Wie lebe ich denn mit meinem Partner zusammen? Darf ich denn in der Fastenzeit Schokolade essen? Darf ich? Oh, das ist es nicht. Das war für mich der Weg Das war für mich der Weg meines Glaubens. Raus aus diesen Gesetzlichkeiten, hinein in diese Beziehung, hinein zutiefst in diese Beziehung. Wenn Jesus gekämpft hat, wir lesen viel davon im Neuen Testament, dann waren es immer die Pharisäer und die Regeln. Wenn es um die Liebe ging, hat er nicht gekämpft, aber es ging oft um diese Regeln. Und ich mache euch Mut, diese Regeln zu hinterfragen, diese Regeln mit Gott abzugleichen. Es geht um diese Beziehung. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Das wird euch in die Ewigkeit führen. Und das ist das, was euch begleitet jetzt schon. Die Regeln geben keinen Halt. Die Regeln sind Leitbahnen. Ja, das ist in Ordnung. Dann muss ich vielleicht nicht so wild durch die Gegend fahren. Aber das, was trägt, ist die Beziehung zu Jesus und nichts anderes. Und da erzähle ich noch eine kurze Geschichte, warum ich mit diesen Krücken unterwegs bin. Vor 2,5 Jahren ging das los, 9. Dezember kam die Diagnose. 2011, ich habe einen Tumor an der Wirbelsäule, plötzlich Zufallsbefund, ging um was ganz anderes, hatte eine Darmuntersuchung hinter mir und dachte, was? Ich? Haben Sie meine Daten? Ja, so hat sich alles bewahrheitet. Ich habe dann 2 Operationen hinter mich gebracht, man hat diesen Tumor entfernt, der fast Säuglingskopf groß war. Ich war natürlich erstmal ausgeschaltet, ich habe die ganzen Spannungen mitgenommen, ist es bösartig, ist es nicht bösartig, ist es Krebs, ist es nicht Krebs. Ich kann nur sagen, Gott sei Dank, keine Ahnung warum, es war kein Krebs, ich bin davon gekommen, es war nur dieser Tumor. Man hat ihn operiert, jetzt eine Folgeerscheinung davon ist noch eine kaputte Bandscheibe, weil meine Wirbelsäule nicht mehr so gestützt war, die haben da viel Stützmuskulatur mit weggeschnitten, hat jetzt noch eine Bandscheibe völlig zerlegt, sodass man mir im November noch 2 Wirbel miteinander verschraubt hat, 4 Schrauben und 2 Stangen und deswegen hüpfe ich da jetzt noch so rum, naja, hüpfen. Bin ich mit den Krücken unterwegs, trage auch noch ein Korsett da unten drunter. Es ist, die letzten 2,5 Jahre waren ein schwerer Weg, die waren schon beschwerlich, aber ohne Gott hätte ich es, glaube ich, gar nicht geschafft. Da war es für mich eben wichtig, jenseits von richtig und falsch, treffe ich dich, Jesus. Da, wo es egal ist, wie ich drauf bin, ob ich jetzt gerade Hoffnung habe oder verzweifelt bin, so wie es der Micha vorhin auch gesagt hat, das Vertrauen und das Verzweifeln, das kann nebeneinander liegen. Und das liegt bei mir auch immer wieder nebeneinander. Aber dieses Vertrauen, das siegt und ich weiß, dass Gott mich begleitet und er wird mich auch daraus begleiten. Ich warte jetzt auf die Reha, ich hoffe, dass ich in spätestens 3 Wochen weg bin. Ich habe mir gleich die Berge rausgesucht, man braucht ja Ziele, gell, dass ich dann wieder unterwegs sein kann. Bergstiefel noch gekauft im November zu meinem Geburtstag und so. Einfach die Hoffnung da nicht aufgegeben, auch durch die Täler durch, die es gerade gibt, versuche ich daran festzuhalten, dass Gott einen Weg mit mir hat und ich auf diesen Weg auch komme. Und vielleicht werde ich irgendwann sagen, was waren das für verrückte 3 Jahre da? Die waren ein bisschen verrückt und das ist ein Rütteln und Schütteln. Aber ich bin durchgekommen, ich sitze hier, ich stehe hier, das wird weitergehen. Und die ganze Hoffnung da drin lag in diesen 5 Zusagen, in diesen, wo Gott einfach sagt, ich bin der Ich Bin da für dich, Marika. So, das Erste, was ich zu ihm gesagt habe, ich bin am nächsten Tag, nachdem die Tumordiagnose kam, habe ich gebügelt, es war strahlend blauer Himmel, schweinekalt und ich dachte, was mache ich denn, wozu bügel ich? Völliger Schwachsinn. Bin spazieren gegangen, in eine Kapelle gelaufen und habe gesagt, Jesus, ich habe Ja zu dir gesagt, wir gehen den Weg miteinander, den Weg meines Lebens. Und das ist mir jetzt egal, was passiert. Wenn das in die Chemo bis in den Tod gehen würde, würde ich jetzt nicht Nein sagen, weil jetzt brauche ich dich ja. Aber ich habe einen Wunsch, dass du da bist, dass du spürbar da bist. Und es gab Momente, wo ich es verloren habe. Aber die Momente, wo er dann da war, die waren so stark und haben mich so wieder rausgeholt und tragen mich bis heute so stark durch die ganzen Einschränkungen, die mit dem ganzen Zirkus da zusammenhängen, dass ich nur jedem sagen kann, es gibt guten Grund zu glauben. Ich weiß, dass es viele Gründe gibt, nicht zu glauben. Aber es gibt bessere Gründe zu glauben. Die Begleitung und der Trost Gottes in meinem Leben ist das Allergrößte. Und das möchte ich nie mehr, nie mehr, nie mehr missen. Und das würde ich auch nie mehr hergeben, behaupte ich heute so. Ich habe das erlebt auf der Intensivstation, dass ich gedacht habe nach der OP, ich war in so einem Strudel, ich wurde so rausgezogen, es war wie so ein Tunnel und mein Gefühl war, mein Empfinden war, danach werde ich woanders sein, ich werde nicht mehr hier so irgendwie sein. Und in dem Moment war ich auch allein, es war keiner bei mir. Und ich dachte, oh Gott, ich kann nicht gehen, das war so ein spürbar tiefer Schmerz. Ich kann doch nicht gehen, ohne mich zu verabschieden, ich bin gar nicht drauf eingestellt und überhaupt. Aber mein Gefühl war so. Und ich habe gedacht, okay, so Baller, wie man dann noch ist, so in so einer Narkose. Ich habe so zu Jesus geschrien, weil das war ein ätzendes Gefühl. Ich kann das nicht beschreiben. Es war so schmerzhaft und es war so ekelhaft. Und ich habe zu Jesus geschrien und ich war in der Sekunde bin ich zur Ruhe gekommen. Der Strudel hat aufgehört, der Tunnel war weg und ich habe einfach gespürt, wie Jesus da ist. Ich kann es nicht verraten, wie sowas geschieht. Ich glaube über eine lange, lange Beziehung. Es ist mir gegönnt gewesen. Ich habe noch nie so ein tiefes Glück empfunden wie in diesem einen Moment, dass Gott einfach da war. Der ich bin, mit dem ich meinen Weg weitergehen werde. Was ich jedem nur ans Herzen legen kann, macht euch auf, hinterfragt die Gottesbilder, schaut nicht auf das, was schief geht, sondern versucht ihn zu suchen, er lässt sich finden. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.